Heute geht es um Männer und Frauen. Mal wieder um Männer und Frauen. Ich freue mich riesig, über Männer und Frauen zu reden. Ich habe im Vorfeld an so viele lustige Geschichten gedacht, an so viele lustige Witze über Männer und Frauen, dass ich da, glaube ich, eine ganze Predigt damit füllen könnte, wie lustig Männer sein können, wie lustig Frauen sein können. Aber ich habe im Vorfeld an eine interessante Geschichte gedacht, die für mich das so klar macht, was der Unterschied zwischen Mann und Frau ist. Und zwar, als meine Frau und ich, als wir uns am Anfang gedatet haben, hat sie mir mal eine Frage gestellt in einem ruhigen Moment. Und die Frage stellt sie mir heute noch manchmal, aber sie hat sie damals zum allerersten Mal gestellt, als es auf einmal ruhig war. Und da hat sie gefragt: Schatz, woran denkst du gerade? Männer, wer hat die Frage schon mal gehört? Alle, oder? Woran denkst du gerade? Und ich habe gesagt: an nix. An nix. Und erstmal hat sie es geschluckt und dachte sich, okay. Und irgendwann, als sie die Frage dann zum dritten oder zum vierten Mal gestellt hat: Schatz, woran denkst du eigentlich gerade? Und ich wieder nichts gesagt habe, dann ging es los. Kann doch nicht sein, dass man an nichts denkt. Wie kann man nur an nichts? Ich muss immer an irgendetwas denken. Und dann kam der große Moment, wo ich meiner Frau zum ersten Mal erklärt habe, wie das ist, wenn ich an nichts denke. Ich bin dann wie auf so einer einsamen Insel, liegt da so auf meiner Liege am Strand und genieße einfach das Meeresrauschen und ein paar Möwen zwitschern noch, aber es ist einfach, es ist Friede, es ist Ruhe im Kopf, es ist, ja, es ist friedlich, da ist nichts. Und das konnte meine Frau irgendwie nicht nachvollziehen, aber so ist es doch, liebe Männer, oder? Wir genießen das doch manchmal, wenn man an nichts denken muss. Und ich finde das so interessant, dieser Unterschied manchmal zwischen Männern und Frauen, dass wir in so Kleinigkeiten doch so unterschiedlich sein können. Ich finde das so spannend, wo ich mit meinem Kleinen in Joni mit ein paar Monaten, ich glaube ein paar Tagen, war ich bei der ersten Untersuchung beim Arzt und der hat den schon so hin und her geworfen. Ich dachte, oh, mein kleines Kind, das kann doch nicht aushalten. Und der macht alle möglichen Untersuchungen mit dem. Und ich fand es so spannend, dass selbst der Kinderarzt bei einem kleinen Baby schon in so Momenten sagt: ja, siehst du, daran erkennt man, dass es ein Junge ist. Finde ich so spannend. Schon in so Kleinigkeiten merkt man, ja, ein Junge reagiert auf Menschen oder auf Technik anders als Mädchen, schon mit ein paar Monaten. Und wir wissen, glaube ich, auch, dass Männer anders im Gehirn gepolt sind als Frauen. Es gibt mehrere Unterschiede, wo man erkennt, ja, Gott hat uns als Männer anders geschaffen als Frauen. Und das finde ich so spannend, das so in so Kleinigkeiten zu erkennen, dass wir unterschiedlich geschaffen sind. Vielleicht nochmal so ein Spruch zu den Frauen. Mal gucken, was sie dazu sagt. Eine gute Frau vergibt immer ihrem Ehemann, wenn sie falsch liegt. Hat ein bisschen gedauert. Gell? Eine gute Frau vergibt ihrem Mann, wenn sie falsch liegt. Ja, so ist es. Preis den Herrn für gute Frauen. Ich finde es so spannend, diese Unterschiede. Und mir war es so wichtig, am Anfang der Predigt so zwei Punkte festzusetzen als Grundlage, bevor ich in diese Predigten einsteige. Für mich war das Erste, und ich glaube, das gilt für jede Predigt: wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Das, was in der Bibel steht, ist wirklich Gottes Wort 1:1. Und es ist genau das Richtige für dich. Es ist die beste Botschaft. Und Gott hat so viele gute Dinge, so viele gute Botschaften für dich in der Bibel vorbereitet. Und wir glauben daran, dass das, was da was wir da lesen, dass es Wahrheit ist und dass es eine gute Botschaft ist. Und die andere Grundlage, die ich noch setzen möchte, ist die: ich glaube, in unserer heutigen Zeit, gerade in der heutigen Zeit mit den Themen von Homosexualität und LGBTQ+ und so weiter, dass wir merken, die Gesellschaft will einem immer mehr sagen, dass der Kern, dass der tiefste Kern deiner Identität deine sexuelle Identität ist. Das ist eigentlich das tiefste Sein von dir. Und deswegen fühlen sich solche Menschen auch so schnell angegriffen von einer anderen Meinung, weil du damit ihren tiefsten Kern angreifst. Der, wer sie wirklich sind, das ist ihre sexuelle Identität. Und ich bin davon überzeugt, die Bibel hat eine andere Botschaft für dich. Die Botschaft von der Bibel ist: der Kern deiner Identität ist deine Identität als Kind Gottes. Du bist zuerst und zuallererst Kind Gottes. Du bist von ihm wunderbar gemacht. Du bist von ihm einzigartig geschaffen. Du bist von ihm geliebt. Du bist wertvoll gemacht. Und er hat so viele gute Botschaften für dich, so vieles, um deine Identität zu stärken und auszurüsten. Und ja, ein Teil davon ist auch deine sexuelle Identität. Du bist von ihm wunderbar geschaffen, als Mann und als Frau. Und mein Gebet heute bei dem, was wir heute lesen werden, was wir heute hören werden, ist, dass du es aufnehmen kannst aus deiner himmlischen Perspektive heraus, das, was du heute hörst. Weil ich glaube, dass wir es heute lesen werden, ist vielleicht allzu altmodisch, würde der ein oder andere mal sagen, oder gar nicht so passend zum aktuellen Zeit. Und deswegen ist mein Gebet: hey, lass uns das wirklich aus einer himmlischen Perspektive anschauen, nicht aus einer weltlichen Perspektive. Und ich dachte, ich fange an mit einer Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, um das vielleicht ein bisschen plastischer darzustellen, die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ich dachte, ich erzähle euch einfach mal eine Geschichte von einem Pärchen, was sich in der Gemeinde kennengelernt hat. Ich nenne die beiden jetzt einfach mal, weiß nicht, Tobi und Jesse. Okay, keine Ahnung, wie auf die Namen kommen. Tobi und Jesse. Tobi und Jesse, sie wohnen zum ersten Mal in Pforzheim. Tobi zieht nach Pforzheim und er denkt sich, komm, ich schaue mir mal eine tolle Gemeinde an. Ich gehe in die Mosaik Pforzheim. Jesse, unabhängig davon auch, tut das Gleiche. Sie geht in die Mosaik Pforzheim. Sie gehen beide in den Jugendgottesdienst, Freitag 19:30 Uhr. Herzliche Einladung dazu, kommt freitags in den Jugendgottesdienst. Richtig toll. Und sie merken, oh, die andere Person ist auch zum ersten Mal da und Tobi schlägt vor, hey komm, lass uns doch zusammen hinsetzen und den Gottesdienst genießen. Einfach mal anschauen, was da passiert. Und sie willigt ein und sagt, alles klar, komm, lass uns machen. Sie setzen sich hinten hin, genießen den Gottesdienst, machen den Lobpreis mit und jeder merkt vom anderen, oh cool, der andere liebt auch Jesus und hat voll Lust drauf, macht den Lobpreis voll mit. Und der Gottesdienst hat ihnen gefallen, nach dem Gottesdienst unterhalten sich die beiden noch und beide denken so, oh, der andere ist schon interessant und Tobi macht den ersten Schritt und sagt, hey, hast du Lust mit mir essen zu gehen? Wäre das nicht was? Und Jesse denkt sich, oh, ich habe was schon vor heute. Aber sie sagt, komm, ich will's machen. Es war eine coole Idee von ihm. Und sie willigt ein zu diesem Date und Tobi schlägt vor, alles klar, lass uns hier in der Nähe von der Gemeinde zu einem Dönermann gehen. Alle empfehlen hier einen gewissen Laden, der Alibaba heißt. Das ist der beste Döner in Pforzheim. Da müssen wir unbedingt mal hingehen, da gibt es so gutes Lammfleisch, das ist nicht von irgendwelchen Lämmern, das ist von glücklichen Lämmern, ja, das ist das beste Lammfleisch, da müssen wir unbedingt hingehen. Und Jesse sagt, ey, Hammer, ich liebe Knoblauch und Zwiebeln, preis den Herrn, lass uns Döner essen gehen. Und es ist praktisch, da können sie gleich einen kleinen Spaziergang machen durch die Nordstadt, das ist sowieso der beste Teil von Pforzheim, Amen. Da kann man so viele Dinge sehen, so viel Natur und Menschen, so spannend, das zu sehen. Und sie willigt ein und sie machen diesen Spaziergang durch die Nordstadt, genießen im Dunkeln die schöne Aussicht, die schöne Landschaft, gehen durch die Seitenstraßen und lernen sich besser kennen. Sie unterhalten sich über ihre Hobbys, was der eine oder andere für Hobbys hat. Und er findet von ihr raus, dass die Jessie einen schwarzen Gürtel in Karate hat. Auweia, die hat einen schwarzen Gürtel in Karate, die kann ihn in einer Sekunde platt machen. Der darf nichts Falsches sagen, ja, sonst macht die ihn gleich fertig. Sie kann da alle möglichen Karate-Moves. Ihr müsst wissen, ich habe früher gerne solche Karate-Filme geschaut, ja? Also alles mit Jackie Chan und so. Die Tiger. Ja? Gibt noch die Gottesanbeterin, ist wahrscheinlich die christliche, egal, ist die christliche Variante davon. Jesse kann das alles, ja? Sie kann all die Karate-Moves und Tobi ist schon ein bisschen eingeschüchtert, aber trotzdem ist er gespannt, was wird alles noch passieren. Und in dem Moment, wo sie so durch die Seitengassen von Pforzheim laufen, kommen auf einmal drei dunkle Gestalten auf sie zu, ja, mit Baseballschläger. Und die beiden merken schon, oh weia, das wird nicht gut gehen. Und die beiden, die Leute kommen auf sie zu und wollen sie ausrauben. Und dann merken sie auch, dass die Jessie ziemlich gut aussieht und wollen die Jessie kidnappen. Und was macht Tobi? Er stellt sich vor die Jessie schützend hin und sagt, nur über meine Leiche. Und so kommt es dann auch, nicht ganz, aber die Typen gehen auf Tobi zu und Tobi macht einen Schritt und schlägt den ersten Typen eine, aber sie hauen ihn dann doch klein, kann man nichts machen, selbst der Stärkste, gell, Tobi. Aber dann packt natürlich Jesse ihre Kampftechniken aus und macht alle platt und tolle Geschichte, oder? Dann kommt der Krankenwagen, sackt den Tobi ein und die Jesse setzt sich zum Tobi in den Krankenwagen und sie fahren Richtung Krankenhaus und Jesse schaut den Tobi eigentlich ganz verliebt an und ist begeistert von ihm. Das ist das Ende der Geschichte. Warum erzähle ich uns eigentlich diese lustige Geschichte? Vielleicht würdest du sagen, die ist ganz schön kitschig. Ich glaube, dahinter steckt etwas, was Männer ausmacht und was Frauen ausmacht. Und ich glaube, als Beobachtung, ja, was den Tobi da ausgemacht hat, er hat die Initiative ergriffen. Ja, er hat gefragt, wo wollen wir uns hinsetzen, wollen wir auf ein Date gehen. Er hat gefragt, ob er sie einladen kann, das habe ich vergessen, wie auch immer. Aber der Mann zeigt die Initiative, ja. Und Jesse hat zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen, zu reagieren und nach ihren Wünschen darauf zu reagieren, ja, und zu erkennen, was wirklich sein Ziel ist. Und es ist für Tobi egal, ob sie stärker ist oder er stärker ist. Es ist sein Job, sie zu verteidigen, oder? Es ist sein Job, für den Schutz zu sorgen. Und ich glaube, das ist auch ein göttlicher Impuls, der ihn in den Herz gelegt hat, zu verteidigen. Ja, es ist eine Frage von seiner Männlichkeit. Und ich glaube, sie hat es gesehen und sie hat sich nicht herabgesetzt gefühlt, sondern geehrt gefühlt davon, dass er es machen will. Deswegen, ich glaube, so im Zentrum von der reifen Männlichkeit steht so das Gefühl, ich bin verantwortlich. Nicht, ich trage die alleinige Verantwortung, aber ich bin verantwortlich. Wenn es um Initiative geht, wenn es um Verantwortung geht, wenn es um Versorgung und Schutz geht. So, und ich glaube, eine Frau hat auch das Gefühl, das zu erkennen, ins Herz gelegt bekommen. Sich nicht minderwertig zu fühlen, sondern zu sagen, hey, das ist schön, so einen Mann an meiner Seite zu haben. Und du würdest sagen, ja komm, das ist so eine kitschige Geschichte, das hast du vielleicht aus einem Film oder das ist deine Kultur, wie du aufgewachsen bist, ja, von deinen Eltern und hast so viele romantische Filme geschaut und hast vielleicht ein zu romantisches Bild von der Welt, das ist heute doch gar nicht mehr so. Und ich glaube, das ist nicht nur mein Bild, sondern ich glaube, wir werden es in der Bibel immer wieder was davon lesen. Und ich möchte uns heute Morgen ein biblisches Prinzip nochmal ins Gedächtnis rufen, was wir, glaube ich, zu schnell in unserer heutigen Zeit vergessen. Und das ist das Prinzip von Hauptschaft und Unterordnung. Wir lesen so viel davon eigentlich. Es wird nicht immer direkt angesprochen, aber wir lesen sehr viel von Hauptschaft und Unterordnung. Dass du als Mann das Haupt bist von deiner Familie, dass du die Verantwortung trägst. Und wir schauen in den ersten großen Bibelvers hinein, über den wir heute schauen wollen. Nämlich, das ist eigentlich der einzige große Bibelvers. Und ich will uns einmal aus Epheser 5 ab Vers 21 bis 33 lesen, weil das ist eine richtig spannende Passage zum Thema Ehe, was Paulus dort zum Thema Ehe sagt. Wir können schon mal die Bibelvers einblenden und dann wollen wir zusammen diesen Bibelvers lesen. Ab Vers 21, da heißt es, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihr treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihren eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst. Vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genauso wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis und ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt. Und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrbietung begegnen. So, das ist die ganze Bibelstelle, eigentlich der ganze Bereich, wo Paulus über Mann und Frau spricht. Ich wollte euch den ganzen Bereich vorlesen und nichts vorenthalten. Und was fällt mir auf, wenn ich das lese? Zuerst ist mir aufgefallen, ich habe den ersten Vers gelesen, wo es heißt, ordnet euch einander unter. Und ich habe gemerkt, wie ich zu diesem Vers gesagt habe, Amen. So ist es. Mann und Frau sind gleichwertig. Wir ordnen uns einander unter, aber wir sind vollkommen gleichförmig. Das will ja auch die Gesellschaft hier sagen. Wir sind gleichmäßig. Aber ja, wir ordnen uns einander unter, preis den Herrn. Das nehmen wir an. Was ist aber mit dem gesamten Rest, was wir danach lesen? Können wir auch zu dem ganzen Rest, was wir dahinter lesen, Ja und Amen sagen? Zum Mann als Haupt? Zum Frau, die sich unterordnet? Ist das noch modern? Oder ist das gesund für uns? Ich glaube, das ist die spannende Frage heute. Was ist mir noch aufgefallen? Paulus spricht hier davon, dass die Ehe ein Abbild ist von der Beziehung von Christus zu seiner Kirche. Er vergleicht die Ehe mit Christus und seiner Kirche, dass die Kirche die Braut ist. Er zitiert aus 1. Mose 2, Vers 24, eigentlich ganz am Anfang von der Schöpfungsgeschichte zitiert er hier und sagt, guck mal, das ist das Wunder eigentlich, was Gott geschaffen hat. Er schafft Adam, dann schafft er Eva an seiner Seite. Und das ist dann der erste Vers, wo es heißt, darum wird ein Mann, Vater und Mutter verlassen. Adam hatte keinen Vater und keine Mutter. Ja? Das ist kein Auftrag für Adam, sondern das ist ein Auftrag für alle Männer nach Adam. Lieber Mann, verlass Vater und Mutter, entzieh dich aus dem Einflussbereich von Vater und Mutter und gründe eine neue Familie, eine Einheit. Das ist das erste, das ist das große Wunder eigentlich der Ehe. Was für eine Einheit das ist, wenn Mann und Frau zusammenkommen und wirklich eins werden. Das ist ein großes Wunder. Und Paulus sagt, dahinter verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Und das Wort für Geheimnis, was er hier verwendet, ist nicht irgendwas Mysteriöses, oh, was ist das, ne? Keine Ahnung, tiefes Geheimnis in der Ehe, sondern etwas, was im Alten Testament noch verborgen war und jetzt gelüftet ist. Jetzt dadurch, dass Jesus schon gekommen ist, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, ist es gelüftet. Hey, es ist ein Abbild davon. Ist es nicht spannend, dass Gott eigentlich schon die Ehe als Abbild nimmt und sagt, guck mal, damit kriegt ihr ein Gefühl davon, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt. Und ich glaube, du kannst deinen Partner oder Partnerin niemals so sehr lieben, wie Jesus seine Gemeinde liebt. Das ist ein Abbild davon und wir können ein Gefühl dafür bekommen, wie sehr Jesus seine Gemeinde liebt. Und der Ehemann, er orientiert sich an Christus und die Ehefrau orientiert sich an Gottes Willen für die Kirche. Da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und es heißt, denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Deswegen glaube ich, dass die Hauptverantwortung, so wie wir es in diesem Text gelesen haben, die Hauptverantwortung für Initiative und für Führung im Haushalt, im Zuhause, beim Mann liegt, der sich an Christus am Haupt orientiert. Also es geht nicht um Recht und Macht, sondern es geht um Verantwortung vor Gott. Verantwortung und Opferbereitschaft, sich hinzugeben. Liebt sie so, wie Christus sich hingegeben hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Es geht nicht um Missbrauch, keine Herrschaft, kein, wer ist jetzt über dem anderen, wer hat mehr Macht. Ja? Es geht nicht darum, dass der Mann das missbrauchen soll, dass er Herrschaft hat, dass er arrogant ist. Sondern hier geht es eigentlich um einen Mann, dessen Stolz gebrochen wird nach einem Bedürfnis nach seinem Retter. Weil er ein Bedürfnis hat nach seinem Retter und der bereit ist, die Bürde der Führung zu tragen und zu sagen, ja, ich bin verantwortlich für Gott. Ich bin verantwortlich vor dir, für das, was in meiner Familie, was in meiner Ehe passiert. Ich nehme die Verantwortung an, egal wie schwer es sein mag. Und ich glaube, gottesfürchtige Frauen, sie sehen das und sie fühlen sich geehrt davon, dass ihr Mann sagt, ja, ich nehme die Verantwortung an. Ich trage Verantwortung. Und ich glaube, von dem, was wir hier gelesen haben, die Führung im Haushalt beinhaltet auch das Gefühl, die Hauptverantwortung für die Versorgung mit Nahrung und Schutz beinhaltet. Da heißt es in Vers 29, schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper, und wörtlich steht da Fleisch, was damit auch Frau beinhaltet, gehasst. Vielmehr versorgen wir ihn mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht. Ja, also hier geht es um Nahrung, hier geht es um Pflegen, hier geht es um Schutz. Das ist, was Christus für seine Braut tut. Und ich glaube, auch da liegt das bei uns, beim Mann, diese Verantwortung anzunehmen. Jetzt würdest du sagen, ja, komm Philipp, das, was wir in Epheser lesen, Mann, Haupt und Frau, Unterordnung, das ist alles durch den Sündenfall entstanden. Damals bei Adam und Eva, ja, ihr kennt die Geschichte, Adam und Eva, sie essen von der verbotenen Frucht und werden bestraft von Gott. Zuerst wird die Schlange bestraft, weil sie Eva zum Zweifeln gebracht hat. Und dann wird Eva bestraft, Adam wird bestraft. Ihr kennt diese Geschichten, wo es heißt, hey Adam, du wirst hart arbeiten müssen und Eva, du wirst unter Schmerzen gebären. Und unter anderem sagt Gott zu Eva, 1. Mose 3, Vers 16, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Und ich bin davon überzeugt, dass das Prinzip von Hauptschaft und Unterordnung nicht erst durch den Sündenfall entstand, sondern ich glaube eigentlich, dass der Sündenfall das Prinzip von Hauptschaft und Unterordnung eigentlich verdreht hat. Er hat eigentlich etwas Ungesundes draus gemacht. Wenn wir mal überlegen, was hat eigentlich der Sündenfall mit Hauptschaft gemacht? Ich glaube, es hat die liebende, demütige Art von Hauptschaft verdreht in entweder, dass man von der einen Seite vom Pferd fällt und dass man dominant wird, dass man versucht, Herrschaft auszuüben in Missbrauch. Wir haben es allzu oft gehört, häusliche Gewalt und was weiß ich, Schreien zu Hause. Der Mann versucht mit Gewalt die Macht anzunehmen. Oder wir fallen von der anderen Seite vom Pferd und es geht in eine faule Gleichgültigkeit, dass wir einfach nur auf der Couch sitzen mit einer Tüte Chips und Cola oder Bier, wie auch immer, schauen den ganzen Tag Fernsehen, machen gar nichts und fragen dann um 22 Uhr nach Sex und was soll die Frau da sagen? Ja, danke Schatz, dass du so viel im Haushalt geholfen hast und dich um die Kinder gekümmert hast. Du willst Sex? Klar, kein Problem, machen wir. Ja, ich glaube, so schnell können wir von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen, dass wir entweder versuchen, Macht auszuüben. Und ich dachte eigentlich oft, das ist eigentlich das größere Übel. Und ich glaube, ja, es ist das größere Übel. Aber ich glaube, wie oft kommt es vor, dass unsere Frauen verletzt sind im Herzen, weil sie das Gefühl haben, und dann ihr Mann ist passiv. der ist nicht mehr aktiv, der macht gar nichts, der greift keine Initiative, er sitzt nur auf der Couch und macht nichts. Wie sehr kann es nicht doch das Herz der Frau brechen, wenn der Mann nicht leitet, wenn er keine Initiative zu Hause ergreift? Ich glaube, das ist schon ein großer Punkt. Was macht der Sündenfall mit Unterordnung? Ich glaube, er nahm die bereitwillige, die freudige, die kreative und intelligente Art der Unterordnung von Frauen und wandelte es entweder auf der einen Seite in eine manipulative Art, dass man, da gibt es, glaube ich, eine dumme Variante von, oh, das ist hingefallen, das tut mir aber leid. Ja, aber ich glaube, da gibt es auch eine schlaue Art von Manipulation, dass man in klugen Worten verpackt es irgendwie hinbekommt, dass dein Mann das tut, was du willst. Ja, und ich glaube, man kann von der Seite vom Pferd fallen oder auch auf der anderen Seite, dass man das als Frau konsequent ablehnt. Hey, powerful woman. Und nichts gegen powerful woman, ja. Aber ich glaube, auch da merken wir allzu oft, wie Frauen dann sagen, hey, ich brauche das alles nicht. Ja, ich brauche keinen Mann. Ich kann das alles selber. Keiner hält mir die Tür auf. Wenn die Titanic untergeht, werden nur die Kinder gerettet. Frauen sind mindestens genauso stark wie die Männer. Ja, und ich glaube, auch da können wir von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen, dass... Und ich glaube, das hat der Sündenfall bewirkt, dass wir eigentlich allzu schnell, allzu oft von der einen oder anderen Seite vom Pferd fallen. Und ich bin davon überzeugt, das, was wir in Epheser hier lesen, ist eigentlich die Wiederherstellung von Hauptschaft und Unterordnung. Dass Gott eigentlich sagt, oder Paulus sagt sie eigentlich, Paulus sagt, hey, genauso sollte es eigentlich sein im Garten Eden, genauso sollte es sein. Und damit du das tun kannst, lieber Mann, liebe Frau, lieber Mann, bring das in Gleichgewicht zu dem, was Gottes Plan ist. Lieber Mann, bring deine Hauptschaft ins Gleichgewicht mit dem, was Gottes Weg ist zu lieben, wie Christus geliebt hat, wie Christus geleitet hat, wie er sich hingegeben hat. Und liebe Frauen, bringt eure Unterwerfung ins Gleichgewicht dazu, was Gottes Wille und was seine Berufung für seine Gemeinde ist, dass sie untadelig vor ihm stehen. Und ich dachte, ich bringe noch ein paar Beispiele mit hinein und ich bringe noch ein paar Punkte, die mir einfach wichtig sind für die Männer und für die Frauen, wo ich dachte, hey, da möchte ich noch einen Akzent draufsetzen. Ich glaube, weil bei dem Thema Hauptschaft und Unterordnung gibt es, glaube ich, so viele Fragen, die man stellen kann. Wie sieht es mit dem oder dem Thema aus? Und ich glaube, das schaffen wir nicht in der Predigt, alle zu beantworten. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar Punkte ansprechen. Wir haben, glaube ich, gehört, und ich glaube, das war deutlich, ich bin davon überzeugt, was wir hier lesen, der Mann ist das Haupt zu Hause. Er ist der Leiter, er ist verantwortlich vor Gott, was passiert. So wie wir es bei Adam lesen, bei Adam und Eva, was da passiert. Zuerst sündigt eigentlich Eva, dann sündigt auch Adam. Und was passiert? Gott geht nicht zu Eva, Gott geht zu Adam. Gott spricht Adam an. Wo bist du? Wo bist du, Adam? Und ich weiß nicht, wie Gott das macht. Ich stelle mir das manchmal vor, dass es irgendwie im Himmel zwei Schlangen gibt. Ja, dann gibt es die Schlange für Frauen und Kinder, die gehen so direkt in den Himmelreich durch. Und dann gibt es noch die andere Schlange für die Ehemänner, ja, die Rechenschaft ablegen dürfen vor den Herrn. Wer weiß, ob es so kommt. Ja, aber ich bin davon überzeugt, hey, Gott fragt dich als Mann zuerst, wo bist du? Wie sieht es eigentlich aus bei dir zu Hause, in deiner Familie, in deiner Ehe? Wo stehst du da? Zeig Initiative. Zeig, dass es dir wichtig ist. Nimm die Leiterschaft an, die Gott dir hier zuspricht als Haupt. Dinge anzupacken, wenn etwas nicht funktioniert, wenn es Probleme gibt in der Ehe, wenn du merkst, es läuft nicht mehr so wie damals, Kommunikation, irgendwo läuft irgendwas schief und irgendein Bereich deiner Ehe, spürst du und dein Mann und deine Frau, ihr spürt beide so einen Schmerz. Irgendwas passt nicht mehr, irgendwas ist nicht mehr so wie damals. Wer fängt an, was zu verändern? Die Frau? Der Mann? Ich glaube, der Mann hat eine Verantwortung vor Gott. Dass du als Mann sagst, hey, ich will die Initiative ergreifen. Ja, deine Frau darf auch was verändern, darf auch etwas ergreifen, aber ich glaube, du als Mann, du hast eine Verantwortung vor Gott, Dinge zu bewegen, nicht einfach stehen zu lassen, sondern Veränderung zu Hause zu bringen, egal auf welche Art und Weise, Hilfe zu suchen, wie auch immer. Ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber ich glaube, Gott ruft dich als Mann heraus. Bring Dinge in Ordnung zu Hause. Lass Dinge nicht einfach stehen. Und wie wir es gehört haben, ich bin davon überzeugt, der Mann ist verantwortlich für Schutz und Versorgung. Der Mann ist der Arbeiter. Und versteht mich nicht falsch, in der modernen Zeit, Männer und Frauen arbeiten. Ich höre es allzu oft, dass sogar Frauen besser verdienen als ihr Mann. Da ist nichts Falsches dran. Wir sind in einer gesegneten Zeit, glaube ich, wo es uns wirklich gut geht. Und preis den Herrn dafür, dass es uns so gut geht, dass wir Männer und Frauen arbeiten können. Aber was ist, stell dir mal vor, es werden hier Zeiten kommen wie in Afrika oder weiß nicht was, wo du vielleicht richtig hart arbeiten musst, wo du richtig ackern musst. Wer wird die Arbeit machen? Wirst du deine Frau schicken, um Drecksarbeit zu erledigen? Oder wirst du gucken als Mann, dass Essen auf dem Tisch ist? Und ich glaube, ich kann es für mich sprechen, aber ich glaube, ich würde niemals meine Frau irgendwo wegschicken, um die Drecksarbeit zu machen, um damit irgendwas auf dem Tisch ist, sondern ich würde als Mann sagen, ey, ich schmeiß mich in den Dreck, dass es meiner Familie gut geht, dass sie was zum Leben haben. Das ist damit gemeint. Du als Mann, du hast eine Hauptverantwortung für die Versorgung, auch für den Schutz zu Hause. Ja? Wenn ihr zusammen im Bett liegt nachts und dann auf einmal hört ihr unten Einbrecher kommen rein, dann wirst du als Mann nicht zu deiner Frau sagen, Schatz, das ist eine gleichgestellte Ehe. Ich war letztes Mal, du bist dran. Ja? Würdest du niemals sagen, würdest du sagen, hey, ich schaue nach. Ich will, dass es meiner Familie gut geht. Ich will meine Kinder beschützen. Ja? Ich hoffe, das ist klar. Ich hoffe, du als Mann fühlst dich da berufen. Ich gehe. Und was mir noch wichtig ist, hey, unter Versorgung, unter Schutz und Nahrung zählt für mich nicht nur physischer Schutz, sondern auch geistlicher Schutz, geistliche Nahrung. Ich glaube, du als Mann bist in erster Linie verantwortlich und berufen, für geistliche Nahrung zu sorgen, für geistlichen Schutz zu sorgen zu Hause. Kannst du dich selber versorgen mit geistlicher Nahrung? Kannst du Impulse setzen, dass deine Familie versorgt wird mit geistlicher Nahrung? Liest in der Bibel, bist du fest in Gottes Wort, liest du regelmäßig die Bibel? Wie sieht es aus mit dem Schutz zu Hause, geistlichen Schutz? Legst du jeden Tag deine Kinder, deine Frau vor Gottes Füßen, betest für sie, dass sie gesegnet sind, dass sie beschützt werden, dass ihnen nichts passiert? Legst du sie zu Gottes Füßen? Beschützt du sie? In einer geistlichen Perspektive auch. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir auch da als Männer einen Schutz übernehmen. Und da wirklich auch, wenn wir merken, hey, irgendwo ist ein Angriff, dass wir als Männer beten für unsere Frauen, beten für unsere Kinder und auch da Verantwortung übernehmen. Oder wie sieht es aus mit dem Vers Epheser 4, Vers 26? Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Ja, liebe Männer, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben, heißt es da. Wer entschuldigt sich zuerst, wenn Streit ist? Der Mann oder die Frau? Der Mann, oder? Weiß nicht, der Klügere gibt nach. Ist es der Mann? Na, weiß nicht, wer klüger ist. Aber ich glaube, die Bibel will dir eins sagen, hey, leg deinen Zorn nicht ab, bevor die Sonne untergeht. Wenn deine Frau sich nicht entschuldigt, warte nicht, bis die Sonne untergeht, bis zum nächsten Tag oder eine Woche, wie auch immer, dass ihr entzweit seid als Paar, als Familie. Nein, du als Mann, du bist berufen. Du hast die Verantwortung vor Gott, dich zu entschuldigen und wieder für eine Einheit zu sorgen. Lass dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Hat Jesus nicht auch seinen Komfort von seinem Thron der Gerechtigkeit verlassen, damit er die bittere Pille schluckt und zu leiden auf dieser Welt, um wirklich die Gnade siegen zu lassen am Kreuz für uns? Lass uns auch als Männer nicht gemütlich sein, zu gemütlich zu sein, zu sagen, tut mir leid, Schatz. Lass uns wieder eins werden. Ich glaube, ein Mann ist liebend und demütig. Ich glaube, da ist Jesus unser bestes Beispiel. Er hat sich hingegeben, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. War Jesus deswegen weniger wert? War er irgendwie dann, dadurch, dass er den Jüngern die Füße gewaschen hat, war er unter ihnen? Im Gegenteil, er hat sich hingegeben. Er hat die niedrigste Arbeit zu Hause gemacht mit seinen Jüngern. Und deswegen demütige dich auch vor deiner Frau. Mach die Sachen, die deine Frau am wenigsten machen möchte. Was für sie eigentlich das Demütigendste oder das Dreckigste oder wie auch immer, was sie am wenigsten machen möchte. Du als Mann, mach genau das. Ist es der Müll? Bring den Müll weg. Ist es Toilette putzen? Putz die Toilette. Ja. Ist es die dreckigste Windel zu wechseln, die es geben kann? Ja, die mit Durchfall, sodass es hinter der Windel ein bisschen den Rücken hochschießt. Ja. Wechselst du die als Mann? Ich glaube, ja. Du als Mann darfst dich demütigen unter deiner Frau und im Haushalt die Sachen übernehmen, die wirklich das Niedrigste ist. Warum? Gib dich hin für deine Frau. Lieb sie so sehr, wie Jesus seine Gemeinde geliebt hat. Gib sich für sie hin und sei treu. Auch da, wichtiger Punkt, liebe Männer, wie gehen wir mit anderen Frauen um, wenn wir verheiratet sind? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns nicht alleine mit anderen Frauen treffen, im Privaten. In der Öffentlichkeit ist nochmal was anderes. Aber ich glaube, es ist wichtig, da vorsichtig zu sein. Wie viel Raum lassen wir dem Teufel? Wie viel Raum lassen wir falschen Gefühlen? Und wie vorsichtig sind wir mit Musik, mit Einflüssen, mit Filmen, Serien, die wir uns manchmal täglich reinziehen. Wie vorsichtig sind wir beim Thema Treue? Auch da, lieber Mann, du bist herausgefordert. Sei treu vor Gott. So, das waren für mich so ein paar Punkte, die mir so wichtig waren. Für die Männer. Jetzt noch einmal für die Frauen. Frauen kommen auch nochmal dran. Ihr kriegt auch nochmal euer Speck weg. Wobei, ich bin keine Frau, deswegen. Aber trotzdem glaube ich, dass da etwas Starkes darin liegt. Von dem, was was so Gott mir aufs Herzen gelegt hat. Wenn es nicht durchkam durch die Predigt bisher, mir ist es so wichtig, nochmal zu sagen, ihr Frauen, ihr seid in Gottes Augen absolut gleichwertig. Da ist keine weniger wert, nur weil der Mann die Verantwortung hat und du sozusagen unter ihm bist. Da ist kein weniger wert, sondern im Gegenteil, du bist genau gleichwertig. Gott sagt in 1. Mose 1, Mann und Frau herrscht über die Erde. Deswegen seid eigentlich sogar auch Partner über die Erde. Wir dürfen beide über die Erde herrschen, aber er sagt, die Frau ist die Gehilfin, so nennt er die Frau. Und wir haben es in der letzten Predigt schon gehört, ja, das Wort Gehilfe wird auch für Gott selbst so oft im Alten Testament verwendet. Deswegen, liebe Frauen, wir Männer, wir können gar nicht ohne euch. Ja. Wir sind Partner zusammen. Und das merke ich in meiner Ehe immer mehr, je länger diese Ehe geht, dass ich merke, wir sind Partner, wir sind gemeinsam. Wir bilden eine Einheit. Und ich habe Schwächen und Stärken und ich glaube, da kann jeder Mann Amen dazu sagen, dass er Schwächen hat. Einige Schwächen kannte ich gar nicht, dass ich sie hatte. Ja? Erst als ich verheiratet war, dachte ich auf einmal, oh ja, du armer Mann. Aber das ist doch das Schöne an der Ehe. Ja? Man ist Partner zusammen. Und wir Männer, wir brauchen euch Frauen. Ohne euch können wir nicht. Ihr seid nicht eigentlich, um in dem Bild zu bleiben, ihr seid die Arme und Beine von dem Leib. Ja? Ihr bringt das Ganze in Bewegung. Deswegen war mir der Punkt auch so wichtig. Ja? Die Ehefrau, die baut das Haus. Die Frau baut das Haus, nicht der Mann. Vielleicht hämmert er ein bisschen. Ja klar, also ich meine, physisch bauen, okay. Aber ich meine, in Wirklichkeit, in Realität, im Alltag, die Frau baut das Haus. Ich bin so begeistert von meiner Frau, weil ich würde sagen, sie ist Multiprojektmanagerin. Ja? Also die kann danach meine Arbeit wahrscheinlich besser machen als ich. Ja? Wie viel du als Frau zu Hause managen musst, verrückt. Allein wenn ich an die Kinder denke, mit Schlafenszeiten beachten und aufstehen und Frühstück, jeder hat ein anderes Essen und wieder Nickerchenzeiten beachten und dann noch irgendwie versuchen, den Haushalt zu schmeißen und dann irgendwie noch Mittagessen und dann noch Arzt und Impfen und weiß nicht was, Untersuchungen, jeden Termin einzubehalten, dann noch Leute, die einen besuchen wollen, dann noch irgendwie doch auf die Kinder schauen und wenn man das alles noch irgendwie zusammenbekommt, dann noch auf sich selbst schauen, nicht vergessen, ne, ich habe vor 2 Wochen geduscht, ich muss nochmal, meine Frau duscht nicht so selten, ja, es ist alles gut, ja. Aber ja, ich glaube, man schaut dann so wenig auf sich selbst, deswegen, liebe junge Mamas, schaut auch auf euch selbst und ihr Männer unterstützt die da, dass sie sich selbst nicht vergessen. Deswegen Frauen, Multiprojektmanagerinnen, die haben so viel gleichzeitig am Laufen, wo du denkst, oh, ey, das Haus, das ist so am Leben. Manchmal denke ich, meine Arbeit ist wie Urlaub, ja, weil ich wirklich nur zur Arbeit gehe und ich muss nur Arbeit machen. Und da sind so viele Sachen, die bei meiner Frau gleichzeitig laufen. Deswegen glaube ich, da sind Frauen multitaskingfähig und Männer nicht. Ja. Also da haben Frauen echt einen Vorteil. Und was ich finde, Frauen, meine Frau, ich glaube, Frauen generell, ihr seid das Herz der Familie. So, ihr seid eigentlich so der Mittelpunkt auch, man merkt es bei Kindern, bei Kleinkindern. Die sind viel lieber, wenn man woanders ist. Wenn sie zu Hause sind, sind sie eigentlich eher mehr am Draufgänger und am Leermachen. Warum? Weil sie da so sein können, wie sie sind. Da sind sie zu Hause, da sind sie angenommen, da sind sie geliebt. Deswegen ist es so wichtig, liebe Frauen, ihr seid das Herz der Familie. Ihr seid das Zuhause und deswegen ist es, glaube ich, finde ich bei Frauen sogar ein Stück schlimmer, wenn sie Karriere machen wollen. Ich finde es bei Männern schon schlimm genug. Dann ist nämlich Familie ohne Vater. Wenn Frau Karriere macht, ist keine Familie. Ja? Das ist dann einfach nur, dann sind Kinder nur noch nebenbei oder gar keine Kinder, weil man keine Zeit dafür hat. Und ich glaube, das ist etwas Wunderbares, wenn die Frau das Haus baut. Wenn sie ihr ganzes Herz da hineinbringt und das Haus baut. Nächster Punkt, die Frau ist die Krone ihres Ehemanns. Die Frau ist die Krone ihres Ehemanns. Da heißt es in Sprüche 12, Vers 4, eine tüchtige Frau ist die Krone ihres Mannes, aber wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Dafür brauche ich ein Beispiel, jemand Freiwilliges. Andi, willst du mal nach vorne kommen? Also als kleines Beispiel dafür, für dieses Bild. Ich fand das so spannend. Liebe Frau, du bist eine Krone. Gott spricht, du bist eine Krone. Deswegen, Frau ist in der ersten Reihe, kann sie es mal genießen, was es heißt, eine Krone zu sein. Ich glaube, die Kultur, die sagt so, ja, der Mann ist der Kopf, ja, Kopf vom Andi, er ist der Mann und die Sophia, die ist der Nacken, ja, die kann, ja, gehen wir nach links heute, ja, da lang, sehr gut, rechts, ja, okay, sehr gut, die Frau ist der Nacken, die steuert den Mann, ja. Und ich finde das so schön, die Bibel gibt der Frau eigentlich einen viel größeren Wert, die sagt, nee, die Frau ist nicht der Nacken, die Frau ist die Krone auf seinem Kopf. Was für ein schönes Bild ist es, dass Sophia die Krone ist auf deinem Kopf. Ich habe zu Hause keine Krone gefunden. Ich habe gedacht an so eine Burger King-Krone, aber es ist auch eine doofe Aussage. Deswegen habe ich eine Cappy nur noch gefunden bei mir zu Hause und dachte, hier, nimm mal die Cappy, schöne Frisur, leg vorsichtig, okay, nicht viel. Sehr gut. Gleich ein ganz anderer Mann, oder? Ja, cool, ne? Aber schon spannend. Ich finde, das verändert sein Bild komplett. Du hast jetzt ein ganz anderes Bild von Andi, oder? Es ist nicht einfach nur noch der Andi, es ist der Andi mit seiner Krone oben drauf. Und das ist Sophia. Und ich finde das Beispiel so lustig, aber gleich auch so passend, dass da drauf steht, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, Warrior and Worshipper, ja? Also Krieger und Lobpreiser. Das finde ich so spannend. Das beschreibt nicht nur Sophia, so hey, sie ist eine Kriegerin, sie ist eine Lobpreiserin, sondern gleichzeitig hat er es auf seiner Stirn geschrieben, buchstäblich. Wenn du ihn ansiehst, hey, er ist auch ein Krieger und Lobpreiser. Nicht nur Sophia, die man prächtig, ehrvoll da oben sichtbar sehen kann, sondern auch, es ist auch, zählt auch für Andi. Er ist ein Krieger, er ist ein Lobpreiser. Und ich finde, das ist so ein starkes Bild von der Ehe, wie man das so klar sieht, was für eine Wirken. Yes. Ja, das ist ein Wirken, die Frau hat für ihren Mann, dass man das so klar sieht auf seinem Haupt. Lobpreiser und Krieger. So ein starkes Bild. Und gleichzeitig heißt es aber, wie Wurmfraß in seinen Knochen ist eine Schandbare. Also Wurmfraß braucht man sich, glaube ich, nicht vorstellen. Ja? Also wenn er wirklich aufgefressen wird, innerlich, darunter kann zum Beispiel zählen sowas wie Kritik am Ehemann, ja? Dass du kritisiert wirst von deiner Frau, dass sie sich lustig macht, dass sie ihn vielleicht zum Beispiel vergleicht mit anderen Männern. Ja? Oh, der oder der verdient mehr Geld. Oder vielleicht für uns Christen, ja, der oder der, der ist irgendwie geistlicher, der betet mehr für seine Familie oder weiß ich, ja, macht noch mehr als du könntest auch noch mehr machen. Oder ihn sichtbar nicht respektiert, sich beschwert, negativ ist, manipuliert oder vielleicht sogar auch Sex zurückhalten. Ich glaube, da gibt es so viele Punkte, wo Frauen echt, wo das wie Wurmfraß sein kann für deinen Mann in seinem Innersten. Und deswegen, mir war dieses Bild so wichtig, weil ich auch euch Frauen nochmal so ins Herz legen wollte. Ihr habt so eine Macht über euren Mann. Du hast so eine Macht über deinen Mann. Und Lobpreisband darf schon mal nach vorne kommen. Ich finde dieses Bild so spannend, weil ich finde das so wichtig. Das, was die Sophia sagt, das berührt den Andi eigentlich hier im Herzen, in seinem tiefsten Inneren. Das, was Sophia sagt, hat so eine Macht. Also bin ich davon überzeugt, okay, ich merke es auch in meiner Ehe. Das, was meine Frau sagt, das hat für mich so einen hohen Wert. Und wenn sie etwas Negatives sagt, dann berührt mich das in meinem tiefsten Inneren. Und wenn sie mich ermutigt, dann ist es nur noch viel schöner, wenn du als Frau deinem Mann Ehre zusprichst, respektierst und ihn wertschätzt. Ich glaube, das ist für uns Männern ganz besonders wichtig, geehrt zu werden und zu merken, hey, meine Frau, sie ehrt mich. Und gleichzeitig bist du als Frau die Krone auf seinem Kopf und hast so viel zu beeinflussen. Hey, die Eva, sie hat Adam beeinflusst, Gott nicht zu gehorchen. Finde ich so spannend. Die Eva hat Adam beeinflusst. Deswegen, liebe Frau, du hast so eine Macht, das, was du sagst, was in deinem Kopf vorgeht, womit du deinen Mann füllst, das ist das auf seinem Kopf, ist seine Krone. Füllst du ihn mit toxischen Gedanken, mit negativen Gedanken, mit, ach, die Person und die Person, was hat die gemacht, was hat der gemacht? Weißt du, was da von Andi rauskommt? Genau das Gleiche. Genau das wird auch aus ihm rauskommen. Deswegen achte darauf. Du hast so eine Macht über deinen Mann. Du kannst ihn so stark beeinflussen mit dem, was du sagst, was du tust. Da ist es so wichtig. Hey, du bist die Krone auf seinem Kopf. Danke, Andi, dass du das mitgemacht hast. Ich fand es so spannend, dieses Bild von der Krone. Und mir war es in dem Kontext so wichtig noch zu sagen, liebe Frau, verlang nicht von deinem Mann, dass er die Verantwortung übernimmt, dass er die Führung übernimmt. So in dem Format, so hey, jetzt nimm doch mal die Führung ein, da wird aber Zeit, dass du hier mal der Mann im Haus bist oder wie auch immer. Ich glaube, wenn du forderst, dann reagiert dein Mann nur noch. Dann hat er gar nicht mehr die Möglichkeit, selber drauf zu kommen, sondern er reagiert nur noch auf das, was du von ihm sichtlich forderst. Es fühlt sich eher an wie so eine Einwilligung, okay, meine Frau wollte es, also habe ich halt gemacht und es nimmt den Mut weg. Es nimmt den Mut weg. Ich glaube, es muss aus seinem Innersten kommen und aus der Verbindung vom Heiligen Geist durch den Heiligen Geist und durch das Wort. dass er selbst darauf kommt, ja, ich will Verantwortung übernehmen, ich will Führung zu Hause übernehmen. Und du als Frau, du kannst in ruhigen Momenten über die Sehnsüchte sprechen, wenn ihr wirklich frei seid von allen Einflüssen und wirklich ruhig drüber reden könnt, kannst du gerne über deine Sehnsüchte sprechen. Aber ich glaube, was die Veränderung bringt, ist, dass du als Frau vor allem für deinen Mann betest. Dass du deinen Mann vor Gottes Herz legst und für ihn betest, dass er sich verändert. In 1. Petrus 3 heißt es, ordnet euch eure Männer unter, tut es auch dann, wenn sie nicht bereit sind, auf Gottes Wort zu hören. Denn vielleicht werden gerade sie durch euer Verhalten auch ohne Worte für Christus gewonnen. So ein starker Vers. Die Bibel sagt dir eigentlich, hey, du brauchst nicht mal etwas sagen. Durch deine schöne Art deiner Unterordnung zu deinem Mann kannst du sein Herz gewinnen. Kannst du sein Herz gewinnen. Und das zeigt mir, liebe Frau, wie gesagt, du hast so eine Macht über deinen Mann. Das, was du denkst, was du sagst, hat so einen großen Wert. Vergiss es nicht. Vergiss es nicht. Und achte darauf, was du deinem Mann zusprichst. Ehre deinen Mann. Und bete für deinen Mann. Und genauso, lieber Mann, wie gesagt, trag die Verantwortung für deine Familie. Bete für deine ganze Familie. Und ich glaube, wenn wir diese Punkte mit hineinnehmen, ich glaube, da entsteht so ein schönes Bild von Ehe. So ein schönes Bild von Einheit, von Gemeinschaft. Wo man sich gegenseitig trägt, sich gegenseitig unterstützt und ehrt. Und ich glaube, das ist das, was Gottes Plan für unsere Ehe ist. Amen. Genau, ich möchte jetzt noch einmal zum Abschluss, ich fand es, glaube ich, passend, wenn wir einmal für alle Männer und alle Frauen beten, von dem, was wir gehört haben. Deswegen dachte ich, wir fangen vielleicht zuerst bei den Männern an. Und ich dachte, alle Männer dürfen zusammen aufstehen. Und genau, ihr dürft einmal zusammen aufstehen, liebe Männer. Und jetzt brauche ich noch ein Mikrofon hier vorne. Ja, genau. Und Raphael wird einmal für uns Männer beten, dass wir unsere Rolle einnehmen und dass wir wirklich das tun, was wir gehört haben, was in der Bibel steht. Dass wir wirklich Männer sind nach Gottes Herzen. Amen.
Herr, wir kommen vor deinen Thron und wir danken dir, dass du hast uns geschaffen als Mann und Frau hier auf dieser Erde. Herr, ich danke dir, dass du uns so unterschiedlich geschaffen und trotzdem hast du gesagt, und die beiden werden eins. Herr, ich komme vor deinen Thron an als Mann und ich danke dir für unsere Gemeinde, ich danke dir für jeden Mann, was hier in unserer Gemeinde ist, der als Ehemann Verantwortung trägt für seine Familie, für seine Frau, seine Kinder. Herr, ich bitte dich, dass du uns Weisheit gibst und dass du, welcher hat uns das beste Beispiel gegeben und hat sein Leben für seine Gemeinde gegeben, dass das fest in unseren Herzen steckt, dass wir auch bereit sind, für unsere Frauen unser Leben zu geben. Dass wir bereit sind, für sie als die Beschützer zu stehen, für die, was machen für unsere Frauen alles. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns vergibst. Ich stehe jetzt hier als der Vertreter von unseren allen Männern in Gemeinde, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns vergibst, Herr, wo haben wir uns nicht so verhalten, wie du das wolltest. Wo wir haben vielleicht irgendwo nachgegeben und einfach unsere Verantwortung gelassen. Wo wir haben gesündigt gegen unsere Frauen. Wo wir haben sie nicht ernst genommen, wo wir haben nicht die Liebe gehabt, welche du hast für die Gemeinde gehabt und hast dein Leben gegeben. Du bist gestorben. Herr, wir wollen diese Liebe wieder auf neu zu nehmen, von dir nehmen und uns entscheiden, die Frauen zu lieben und das alles, was du von uns verlangst, Herr, was in unseren Herzen ist, diese Liebe, was wir haben von dir bekommen, weitergeben an uns, an unsere Frauen. dass sie durch unser Leben noch mehr und besser dich sehen, dich verstehen und diese Liebe, welche du hast für sie auch, annehmen durch unsere Tat, durch unser Wort. Herr, wir segnen unsere Frauen, wir danken dir für unsere Ehe und für das, dass du wirst uns segnen. Wir stellen sie unter Schutz deines Blutes. Danke, Jesus. Amen. Ja.
Danke dir. Männer dürfen sich hinsetzen, jetzt sind die Frauen dran. Die Frauen, ihr dürft aufstehen. Und der Marius wird beten für alle Frauen. Und liebe Männer, ihr dürft auch eure Hände ausstrecken und mitbeten. Ihr dürft auch eure Frauen segnen, während der Marius betet.
Jesus, ich danke dir, dass du uns als Frauen wunderbar gemacht hast, Herr Jesus. Danke, dass du uns liebst, so wie wir sind. Danke, Jesus, für jede Frau hier in der Gemeinde, Herr, und ich bete für jede Frau in der Gemeinde, egal an welchem Platz sie steht, ob sie verheiratet ist oder nicht, Jesus, dass du sie segnest, Herr, weil sie einfach wertvoll ist in deinen Augen. Jesus, und ich bete für die Frauen. Jesus, danke, dass du uns gemacht hast, dass wir dir dienen dürfen, Jesus, und dass wir uns unseren Männern unterordnen, Herr. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du uns zurechtweist, Jesus, da, wo wir nicht immer richtig sind in unseren Ehen, Herr Jesus. Ich bete, dass du unsere Ehen segnest, Jesus, dass wir in deinem Willen leben dürfen in unseren Ehen, Herr, dass wir unsere Männer ehren und wertschätzen und lieben, so wie es dir gefällt, Jesus, und wie du es möchtest, Herr. Danke, dass du uns so sehr liebst, Jesus, und dass wir als Einheit auch in der Ehe dir dienen dürfen, Jesus. Danke für deinen Segen, Herr. Amen.